Ja, vielen Dank, Klaus. Schön, das Abendmahl zusammen zu feiern mit unseren Geschwistern. Schön, wieder in Berlin zu sein. Irene und ich sind seit fast 2 Wochen hier. Wir fliegen morgen wieder nach Hause. Und es war wieder ganz, ganz besonders erfrischend und glaubensbildend, mit euch zusammen zu sein. Warum glaubensbildend, das erkläre ich in einem Moment. Aber vielen Dank für euch alle, dass ihr uns wieder so herzlich und freundlich und inspirierend empfangen habt. Es ist wieder eine ganz besondere Zeit, bei euch zu sein. Wir waren gestern auch noch mit dem Gemeinderat zusammen auf ihrer, ich weiß nicht, wie man das nennt, Klausurtagung, Retreat. Und war wirklich eine ganz tolle Zeit auch. Und ich dachte auch gestern mit der Irene darüber gesprochen, dass ihr sehr gesegnet seid oder wir sind sehr gesegnet, dass wir in Berlin eine Gemeindeleitung haben, die wirklich, wirklich, wirklich klasse ist. Die Herzen der Geschwister, die Kompetenz, die Fähigkeiten, die Liebe. Ihr seid sehr gesegnet mit der Gruppe, die jetzt eben im Kloster in Zinna sitzt, um über das nächste Jahr nachzudenken. Also vielen Dank, dass ihr seid, wer ihr seid. Und natürlich sind wir im Jakobusbrief. Ich mache weiter, wo der Matthäus letzten Sonntag aufgehört hat. Das war eine ganz tolle Predigt. Wenn du nicht da warst, die dich vielleicht nicht gehört hast oder dich nur mal erinnern willst, ich glaube, du kannst sie nachhören auf dem Internet. Aber ich mache jetzt weiter, wo der Matthäus aufgehört hat. Und es geht heute um Glauben, vielleicht das wichtigste Thema, was es gibt für dich und mich. Es gibt kein wichtigeres Thema. Der Glaube ist mein wertvollster Besitz. Der Glaube ist das Wichtigste, was ich habe. Der Glaube ist einerseits ein Geschenk Gottes. Jeder von uns hat ein Geschenk Gottes erhalten, eine Anzahlung, wenn man so will, ein Glauben. Aber der Glaube, der ist dynamisch, der Glaube kann wachsen, der Glaube kann schrumpfen. Und du und ich, wir sollten immer wieder über unseren Glauben nachdenken und darüber nachdenken, was wir tun können, um unseren Glauben wachsen zu lassen. Ein großer Glaube ist besser als ein kleiner Glaube. Viel Glauben zu haben, ist besser als wenig Glauben zu haben. Und wenn man getauft wird, dann hat man ja schon einen Grundglauben gehabt. Sonst kann man sich ja nicht taufen lassen. Das geht ja nicht. Das heißt, dass der Glaube, der war schon da. Und als ich aus dem Wasser gekommen bin, 1986 am 3. August, da hatte ich einen Grundglauben. Aber das war der Anfang eines langen Weges, für mich relativ lang. Ich war 31 Jahre alt, jetzt bin ich 64 Jahre alt. Es sind Jahre von Jahr, wo mein Glaube manchmal gewachsen ist, manchmal ist er geschrumpft. Eine Sache, die ich gelernt habe, die könnt ihr euch überlegen, ob ihr das auch so seht. Ich glaube, es gibt kein Plateau. Manchmal denken wir, wir haben einen Glauben und das ist alles so, das bleibt immer dasselbe. Wo mein Glaube war letztes Jahr, das ist da, wo er jetzt ist und ich bin mal da und dabei bleibt es. Das stimmt nicht. Der Glaube, der entweder wächst er oder er nimmt ab. Das merken wir nicht unbedingt. Das ist nicht unbedingt so, dass wir das immer im Griff haben, sozusagen. Mein Glaubenszähler, der ist nicht immer aktiv. Aber ich merke das dann, wenn Schwierigkeiten auftreten oder wenn Entscheidungen anfallen, wenn wichtige Situationen in meinem Leben geschehen, wenn mein Glaube gefragt ist. Dann merke ich, ob ich mehr Glauben habe oder weniger Glauben habe. Ich brauche meine Geschwister, um zu verstehen, wo mein Glaube ist. Und der Jakobus hat sehr, sehr, sehr herausfordernd, sehr radikal über den Glauben geschrieben. Er hat so radikal über den Glauben geschrieben, dass viele Leute es abgelehnt haben, was er geschrieben hat, inklusive der Herr Luther, er hat es abgelehnt. Er hat gesagt, was der Jakobus schreibt, das kann nicht mit Jesus' Evangelium synchron sein. Das kann mit dem nicht übereinstimmen. Und wir kommen darauf nochmal zurück. Aber ich möchte die Stelle lesen, die mir sozusagen zugeteilt worden ist. Und das Thema, das offizielle Thema ist Jesus Liebe und Werke. Und das Unterthema, was ich dem kurzen, hoffentlich kurzen Gespräch, der kurzen Predigt heute gegeben habe, ist echter Glaube. Und der Jakobus spricht und wir fangen jetzt, oder schreibt im zweiten Kapitel, Vers 8, da fangen wir an zu lesen, das ist etwas länger. Wir in unserer Gesellschaft, ich lebe jetzt schon seit langem in den USA verlernt man das Lesen, das ist sehr traurig, weil letztendlich musst du die Bibel lesen, wenn du sie wirklich verstehen willst. Du kannst dir zuhören und du kannst auch alle möglichen Videos dir anschauen, das ist eine schöne Sache, aber letztendlich solltest du und ich die Bibel lesen und am besten im Gebet lesen. Darum sage ich jetzt ein kurzes Gebet und dann lesen wir einen erheblichen Anteil im zweiten Kapitel. Und wir werden das zusammen machen und werden das gut machen. Du kannst entweder mitlesen, ich lese von der neuen Genfer Übersetzung, oder du kannst einfach zuhören und die Schrift auf dich wirken lassen. Vater Gott, wir danken dir für den Jakobus, wir danken dir für den Bruder Jesus, Vater, dass er uns wieder ein Teil deines Wortes gegeben hat. Vater, wir glauben an dich. Vater, wir glauben an Jesus. Und Vater, wir glauben, dass das Wort jetzt zu uns sprechen wird. Öffne unser Herz, sei mit uns, zeige jedem von uns individuell, was wir hören sollen. Wir lieben dich und beten dies in Jesus' Namen. Amen. Kapitel 2, Vers 8. Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr miteinander umgeht, begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Und ihr wisst, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit allen seinen Geboten schuldig. Denn derselbe, der gesagt hat, du sollst nicht die Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst keinen Mord begehen. Bei jedem einzelnen Verstoß gegen ein Gebot verstößt du also gegen das Gesetz als Ganzes. Du kannst einen Mord nicht damit aufwiegen, dass du keinen Ehebruch begehst. Vers 12, redet und handelt so, wie es dem Gesetz der Freiheit entspricht, dem Gesetz, nach dem ihr einmal gerichtet werdet. Denn im Gericht gibt es kein Erbarmen mit dem, der selbst kein Erbarmen kannte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Dann im Vers 14, was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen, kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständlicher Mensch, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Vers 24, ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Und sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen auf einen geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Sehr herausfordernd. Wir können jetzt wahrscheinlich nach Hause gehen und haben genug gehört. Vielleicht auch die beste Predigt, vielleicht sollten wir das mal machen, einfach nur lesen, weil wieso nehme ich mir raus, dass ich was besser sagen kann, als es der Jakobus schon aufgeschrieben hat mit der Inspiration Gottes. Aber vielleicht trotzdem ein paar Bemerkungen, aber nehmt das Wort als das, was wirklich zählt. Schmeißt alles raus, was ich sage, was mit dem Wort nichts zu tun hat, was mit dem nicht zusammenpasst, und lest es selber zu Hause nach. Ich habe natürlich jetzt nur 20 Minuten noch oder 15 Minuten und kann nicht durch den ganzen Text gehen. Das ist ein fantastischer Text. Der ist sehr sorgfältig aufgeschrieben. Und selbstverständlich war der Heilige Geist dabei, als der Jakobus diesen Text geschrieben hat. Ich will das nochmal ganz besonders betonen. Die Bibel ist das Wort Gottes. Die Bibel ist das Wort, das von Gott inspiriert wurde. Die Bibel wurde von Menschen geschrieben, die alle fehlbar waren, aber der Heilige Geist, der in diesen Menschen saß, der Heilige Geist, der in dem Jakobus saß, als er den Brief des Jakobus geschrieben hat, hat darauf geachtet, dass der Jakobus keinen Unsinn schreiben würde. Und hat darauf geachtet, dass der Jakobus einen Brief schreibt, genauso wie Gott es wollte, dass der Jakobus den Brief schreiben würde. Genauso wollte Gott, weil Gott in seiner Vorhersehung, die wir wissen, dass sie stimmt, hat gedacht, 2019 wird die Gemeinde in Berlin zusammensitzen und sich den Jakobusbrief ansehen. Und was müssen sie denn hören? Und ich glaube, Jakobus, lass mir dir mal ein bisschen mithelfen, dass du genau das schreibst, was ich schreiben will. Wir müssen die Überzeugung haben. Und wenn du Sachen liest und wenn du Sachen hörst, und man hört dieser Tage wie immer, wie in den letzten 2000 Jahren, viele Sachen über die Bibel und über das Wort Gottes und über Gott und über das Christentum. Wenn du Sachen hörst, die die Glaubwürdigkeit der Bibel, die Korrektheit, die Inspiration der Bibel, die Natur der göttlichen Offenbarung der Bibel hinterfragen, die Bibel als Altes Testament und als Neues Testament, wenn das hinterfragt wird, dann muss bei dir und bei mir ein großes Warnzeichen aufgehen, eine rote Lampe blinken. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wer immer das sagt, wer immer das versucht zu erklären, wer immer das andeutet, betritt den Raum, den Bereich der Irrlehre. Und die Gemeinde hat immer damit gekämpft, jede Gemeinde hat damit gekämpft, gegen Irrlehre anzukämpfen, gegen Irrlehre, sich mit Irrlehre auseinanderzusetzen. Und Irrlehrer kommen oft von außen, aber Irrlehrer können auch von innen kommen. Und deshalb sagt ja auch der Jakobus im Kapitel 3, das wird irgendein Bruder in den nächsten Wochen hier erklären, sei vorsichtig, wenn du dich als Lehrer aufspielen willst. Sei vorsichtig, wenn du ein Lehrer sein willst. Sei vorsichtig, wenn du das Wort Gottes lehren willst. Weil Gott wird dich strenger richten als den, der sich nicht als Lehrer aufspielt. Das ist eine ernsthafte Sache. Und ich bin mir mit viel Respekt und mit Furcht und Zittern bewusst, dass Gott mich, was ich heute hier sage, irgendwann mal verantwortlich machen wird. Und ich habe absolut kein Interesse, zusätzlich zu meinen anderen Problemen, auch noch irgendwelche Irrlehren als Herausforderung mit Gottes in meinem Gespräch mit Gott zu haben. Das brauche ich nicht. Ich habe genug Themen, über die er mit mir reden wird. Ich bin gerettet. Ich mache mir keine Sorgen. Gott wird am Ende sagen, da bin ich mir ziemlich sicher, gut gemacht, mein Diener Waldur. Irgend sowas. Aber da wird er vorher ein paar Sachen sagen, wo er halt sagt, Waldur, wie du mit der Irene. Und hoffentlich sagt er nicht, Waldur, was du da gelehrt hast. Mensch, ich habe mir das anders vorgestellt. Das will ich nicht. Okay? Ihr sollt euch das selber überlegen. Zwei kurze Punkte. Die erste Frage, er sagt, was nützt es? Es gibt echten Glauben und unechten Glauben, ganz klar, keine Diskussion. Jakobus sagt, es gibt zwei Arten von Glauben, es gibt den echten und den unechten Glauben. Der echte Glaube nützt, der unechte Glaube nützt nichts. Das ist eine rhetorische Frage, die er zweimal stellt, zwischen Vers 14 und Vers 21. Zweimal die Frage, was nützt es? Unechter Glaube ist vor allem deshalb ein Problem, er ist nutzlos. Es ist ein nutzloser Glaube. Das heißt, der echte Glaube nützt. Der echte Glaube ist nicht nur dazu da, dass ich mich gut fühle über mich selber und dass ich mich Christ nenne oder dass ich mich irgendwas nenne. Der echte Glaube nützt. Und es ist interessant, welche Beispiele der Jakobus anbringt. Er sagt, der Glaube, der nicht sich um seine Geschwister in der Gemeinde kümmert, der ist nutzlos, weil er den Geschwistern nichts nützt. Irene und ich sind hier nach Berlin gekommen und wir sind jetzt seit 11 Tagen hier oder 10 Tagen und die meiste Zeit haben wir mit Geschwistern verbracht. Mit vielen von euch geredet, individuell, wir waren im Treffen dabei. Wenn jemand mich fragt, was machst du eigentlich, wenn ich einreise und der Zollbeamte fragt mich, ja, warum kommt ihr dann nach Berlin? Ich bin immer vorsichtig geworden, um nicht in unnötige Schwierigkeiten zu geraten, aber ich will natürlich ehrlich sein. Ich sage oft einfach, ich besuche Freunde. Wahre Aussage, ich besuche Freunde. Ich bin manchmal geneigt, was zu sagen, was der andere vielleicht nicht versteht. Und wenn ich die beste Antwort geben würde, die ich könnte, dann würde ich sagen, ich komme, um meinen Glauben mitzuteilen und mich in meinem Glauben zu üben. Weil was passiert in meinen Gesprächen? Was immer passiert in Gesprächen zwischen Geschwistern, ist eben, dass der Glaube geübt wird. Der Glaube wird ausgeübt. Entweder gebe ich meinen Glauben, ich teile meinen Glauben, ich treffe mich mit dem Dirk. Wir haben uns vorgestern getroffen, am Nachmittag, es hat geregnet. Ich dachte, was machst du denn eigentlich? Du fährst hier durch halb Berlin, nur um den Dirk zu sehen und du ziehst dich nicht ordentlich an und bist dann noch nass. Und dann saß ich da mit dem Dirk und dachte, ja, wir haben bestimmt eine gute Zeit, der Dirk ist ein guter Freund und ist bestimmt interessant und toll und cool. Als ich weggegangen bin, dachte ich, Mensch, ich bin in meinem Glauben gewachsen. Ich habe versucht, den Dirk zu ermutigen. Der Dirk hat mich ermutigt. Wir haben über unsere Ängste gesprochen. Wir haben über unseren Glauben gesprochen. Wir haben über unser Leben gesprochen. Wir haben keine großen Themen besprochen. Wir haben nichts Weltbewegendes bewirkt. Wir saßen da und waren Freunde, aber ich bin weggegangen und mein Glaube war gestärkt. Vielen Dank, Dirk. Vielen Dank. Alle Gespräche können und sollten so sein. Wir sollten unseren Glauben stärken. Der Jakobus, ganz klar, der Zusammenhang, ne, wenn wir einander nicht helfen, natürlich, wenn ich jetzt jemanden sehe in der Gemeinde, dem geht es nicht gut, was auch immer es ist. Ich kann nicht einfach sagen, ja, okay, ich fliege morgen wieder weg, ich bin gleich nicht mehr da, ich habe meine eigenen Sorgen, lass es dir gut gehen. Nein, ich sollte mir überlegen, kann ich denn was machen? Was kann ich denn machen? Kann ich helfen? Was sagt mir mein Glaube, was ich machen soll. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Das ist ja fast eine Beleidigung. Das ist fast eine Beleidigung. Und wir kämpfen damit, die von uns, die sich mit der Bibel auseinandergesetzt haben, wir kämpfen natürlich damit, weil das kann natürlich auch irreführend sein. Und der Luther hat sich schwer daran gestört, an diesen Sätzen. Der Martin Luther hat, ich bin in vielerlei Hinsicht ein großer Fan von Martin Luther. Der Martin Luther hat tolle Sachen gemacht. Er hat uns eine deutsche Bibel gegeben, zum Beispiel. Wir könnten, vielleicht könnten wir heute inzwischen eine deutsche Bibel lesen, aber er hat die deutsche Sprache entwickelt, dadurch, dass er die Bibel übersetzt hat. Und er hat die Bibel in die Hände der Geschwister gegeben. Er hat gesagt, ihr könnt die Bibel lesen, selber lesen. Ihr solltet sie zu Hause lesen. Wow, das war die Irrlehre in der katholischen Kirche damals. Das war verboten. Du bist verbrannt worden dafür, wenn du solche Sachen gesagt hast. Und der Martin Luther wäre auch verbrannt worden, wenn er nicht Beschützer gehabt hätte. Der Martin Luther hat super Sachen gemacht, aber er hat ein paar Sachen hat er wirklich nicht richtig verstanden. Wie er mit den Juden umgegangen ist, war nicht in Ordnung. Und wie er mit Jakobus umgegangen ist, war auch nicht in Ordnung. Er hat den Brief des Jakobus fast aus der Bibel rausgeschmissen, hat dann natürlich gemerkt, dass er dazu nicht das Recht hat. Es war zu spät. Er hätte in den ersten 300 Jahren, in denen der Kanon zusammengekommen ist, da hätte er sich melden müssen. Hat er nicht gemacht. Es war zu spät, der Kanon war abgeschlossen. Gott hat nicht nur darauf geachtet, dass der Jakobus, wenn er den Jakobusbrief schreibt, vom Heiligen Geist erfüllt ist. Gott hat auch darauf geachtet, dass der über 300 Jahre lange Prozess, in dem entschieden wurde, was gehört denn in die Bibel und was gehört denn nicht in die Bibel, da hat Gott aufgepasst. Wenn du dich damit noch nicht auseinandergesetzt hast, mach das mal. Schau dir mal nach, kannst du überall nachlesen, auf dem Internet kannst du herausfinden, wie ist denn der Kanon, wie ist die Bibel entstanden. Ich finde es unglaublich glaubensbildend. Es stärkt meinen Glauben zu sehen, wie über hunderte von Jahren die Bibel entstanden ist. Und heutzutage im Prinzip, selbst unter den schlauesten Wissenschaftlern, gibt es keine Diskussion, was in die Bibel gehört. Ein paar Apokryphen, kleine Diskussion mit der katholischen, spielt keine Rolle. In den Apokryphen steht nichts, was entweder dem in der Bibel widerspricht oder der Bibel was Neues hinzufügt. Alle haben sich, das ist etabliert. Die Tatsache, dass es eine Bibel gibt, so wie sie es heute gibt, wenn das nicht Staunen und Wunder hervorruft in dir, dann hast du irgendwas nicht verstanden. Das ist erstaunlich. Aber der Martin Luther, der war ganz nah dran, den Jakobus aus der Bibel rauszuschmeißen, weil er gesagt hat, das kann nicht sein, ich verstehe das nicht. Es kann nicht sein. Wenn du sagst, ich verstehe das nicht, das ist eine ordentliche Antwort, wenn du was nicht verstehst in der Bibel. Zu sagen, das kann nicht sein, das ist eine ganz andere Antwort. Und du und ich, wir haben Dinge, die wir nicht verstehen, ohne Frage. Die Bibel ist das tiefste Buch, das es gibt. Ich habe Theologie studiert, ich habe seit vielen Jahren mich damit auseinandergesetzt. Und ich bin erstaunt, nach wie vor mehr und mehr, wie tief die Bibel ist. Ich werde in meinem Leben, ich kann lesen so viel ich will, ich kann studieren so viel ich will, ich werde nie alles verstehen in der Bibel. Gott behüte mich davor, dass ich sage, das ist ein Widerspruch. Das stimmt doch nicht. Irrlehre. Nur weil der Waldorf-Kuhar was nicht versteht, heißt das doch nicht, dass Gott nicht in der Lage war, das richtig zu schreiben. Nur weil der Martin Luther denkt, dass der Jakobus ein Strohepistel ist. Und natürlich, die Frage sollte sein, ja, wie können wir es denn verstehen? Die Frage sollte nicht sein, das ist ein Widerspruch, oder warum ist da ein Widerspruch? Die Frage sollte sein, wie passt es denn zusammen? Man kann es sich sehr leicht erklären. Ist nicht schwer. Jakobus hat gesagt, Was hilft's, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, er aber keine Werke hat? Kann ihn denn der Glaube retten? Haha, das ist Rettungsglaube, das ist nicht ein Glaube. Es gibt nicht einen Glauben, der rettet, und dann gibt es einen Glauben, der mit der Rettung nichts zu tun hat. Es gibt nur einen Glauben, der rettet. Das heißt, der Widerspruch ist damit nicht aufgehoben, dass man sagt, das sind zwei unterschiedliche Arten von Glauben, von denen der Paulus spricht, im Römer 3, 28 zum Beispiel. Das hat doch der Paulus geschrieben. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird. Und zwar unabhängig von Leistungen, wie sie das Gesetz fordert. Oder für gerecht erklärt wird, ohne Werke des Gesetzes. Ist doch ein Widerspruch. Der Paulus sagt doch, du brauchst keine Werke. Und der Jakobus sagt doch, dein Glaube ist tot, ohne Werke. Und du kannst auch ins Griechische gehen und du kannst in die Worte und du kannst suchen, was du willst. Du wirst diesen Widerspruch nicht damit lösen, dass du sagst, die haben sich widersprochen, die haben sich halt widersprochen. Der Paulus hat später gelebt als der Jakobus oder umgekehrt. Und kannst du nicht machen. Was du aber machen kannst, du kannst andere Schriftstellen lesen. Die Frage ist natürlich immer, was hat Jesus gesagt? Übrigens hat der Jakobus das Wort Jesus, so viel ich weiß, kein einziges Mal in seinem Brief genannt. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, die Antwort ist, er war Jesus' Bruder. Jakobus hat angenommen, alle, die diesen Brief wissen, dass er Jesus' Bruder war. Natürlich gibt es Wissenschaftler, die denken, Jakobus hat den Brief nicht geschrieben. Der Jakobus, der den Brief geschrieben hat, war nicht Jesus' Bruder. Der war ganz klar Jesus' Bruder. Es steht mehr von Jesus im Jakobus als in irgendeinem Brief von Paulus. Jesus war, wenn man so will, als Bruder dem Schreiber vom Jakobus. Und Jesus hat gesagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Er hat gesagt in Matthäus 12,50, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Wo ist denn die Auflösung des Widerspruchs zwischen Jakobus und Paulus? Man kann es auf verschiedene Arten relativ leicht erklären. Es ist nicht kompliziert. Und das will ich auch gesagt haben. Ich habe jetzt viel studiert, ich habe viel gelesen, ich bin Lehrer. Ich glaube aus voller Überzeugung, dass jeder von uns die Bibel lesen kann und das Wesentliche verstehen kann, ohne jetzt alle möglichen Zusatzausbildungen zu haben. Du solltest nach Hause gehen und du solltest mit Gebet das Wort Gottes lesen. Du solltest gucken, nachschauen, was der Waldo da heute gesagt hat, sehe ich das denn in der Bibel? Nicht im Kommentar über Jakobus, nicht auf dem Internet, sondern sehe ich es in der Bibel. Der Paulus und der Jakobus haben in unterschiedlichen Situationen geschrieben. Der Paulus hat davon geschrieben, was notwendig ist, um gerettet zu werden. Er hat an Juden geschrieben, die geglaubt haben, dass wenn sie das Gesetz bis zum letzten i-Tüpfelchen erfüllen, dann sind sie rechtschaffen mit Gott. Und der Paulus hat gesagt, es gibt nichts, was du tun kannst, um dein Seelenheil zu verdienen. Und er hat recht gehabt, es gibt nichts. Ich stehe rein vor Gott, ich kann das Abendmahl feiern heute und ich habe keine Schuld, obwohl ich gestern gesündigt habe. Ich habe keine Schuld. Das Blut Jesus hat mich reingewaschen. Ich habe mich nicht selber reingewaschen mit dem Blut Jesus. Das Blut Jesus reinigt mich. Drum taufe ich mich ja auch nicht selbst. Das ist nur ein kleines Zeichen. Aber ich werde getauft. Selbst die Taufe ist kein Werk, mit dem ich mir meine Rettung verdiene. Der Paulus hat davon gesprochen, über das Verdienen, dass ich was gebe, um was zu empfangen. Das ist ganz klar. Da hat der Luther absolut recht gehabt. Es gibt nichts, was ich tun kann. Und ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Ich muss Acht geben, dass ich nicht denke, ja, ich bin halt doch ein religiöser Mensch und ich mache schon viele gute Sachen. Ich bin schon besser als der da. Ich bin schon besser als der. Und deshalb, das ist Unsinn. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Und der Paulus hat da viel und auch intensiv darüber geschrieben. Und der Luther hatte recht. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich damit auseinandersetzen, was ist denn der Glaube? Und man kann sich zum Beispiel als Beispiel, ein Beispiel dafür oder ein Vergleich ist die Liebe. Wenn ich zu Irene gehe und sage, Irene, ich liebe dich. Und ich schaue dich an, dann freut sich die Irene. Dann sagt die Irene, klasse, ich liebe dich auch. Und wenn wir dann das uns immer wieder sagen, dann fühlen wir uns gut. Und wir sind in Liebe. Wir lieben einander. Jetzt kommt es aber, dass ich sehe, dass es der Irene nicht gut geht. Irgendwas fehlt ihr. Es fehlt ihr irgendwas. Vielleicht ist sie hungrig. Vielleicht hat sie ein Bedürfnis. Sie will reden. Sie braucht jemanden zum Zuhören. Wenn ich ihr dann sage, weißt du, mach du das, ich bin beschäftigt, ich muss die Sportschau gucken und heute ist der Berlin-Marathon, aber du guck mal nach, dass du halt jemanden findest, der mit dir redet oder der sich um dich kümmert. Na? Dann sagt die Irene was? Sie sagt, du liebst mich nicht. Na? Und dann sage ich, ja doch, ich liebe dich. Klar liebe ich dich, ich fühle die Liebe, ich fühle sie. Sie sagt, nee, du liebst mich nicht. Du liebst mich nicht. Und was passiert? Ich bilde mir ein, ich liebe die Irene. Aber in Wirklichkeit liebe ich mich mehr als die Irene. Das ist kein perfekter Vergleich. Und ihr müsst vorsichtig sein mit Vergleichen. Aber das ist ein bisschen ähnlich, dass man Sprachregelungen benutzt, um was auszudrücken, was dann in Wirklichkeit nicht wahr ist. Und der Jakobus sagt, pass auf, wenn du sagst, ich glaube. Pass auf, wenn der Glaube nicht sichtbar ist, wenn man es nicht sehen kann, dass du Glauben hast, dann ist dein Glaube unecht. Er ist tot. Und er hat ein sehr, sehr starkes Beispiel, was ich sehr, sehr überzeugend finde. Das sind die Dämonen. Na, er sagt, du glaubst, dass es einen Gott gibt, das muss man glauben. Es gibt viele Leute, auch hier in Deutschland, die sagen, nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich habe den Glauben, dass es einen Gott gibt, das glaube ich. Ist dieses Glauben, dass es einen Gott gibt, echter Glaube? Nein, sagt der Jakobus. Die Dämonen glauben das ja auch. Und sie erzittern. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, und das bringt mich zum letzten Punkt, was unterscheidet der Glaube des Dämonen von meinem Glauben? Oder was unterscheidet einen Dämonen von mir? Ja, das ist witzig, aber ist auch ernst. Der Unterschied zwischen mir und einem Dämonen ist nicht, dass ich an Gott glaube und der Dämon nicht. Der Unterschied zwischen mir und dem Dämon ist, dass der Dämon Gott ungehorsam ist, dass der Dämon Satan als Herrn hat und ich mit meinem Glauben Gott als Herrn habe. Dass ich gesagt habe, mit dem bisschen Glauben, was ich hatte bei meiner Taufe, Jesus ist mein Herr. Ganz ehrlich, ich habe das nicht total verstanden, als ich das gesagt habe, aber im Konzept habe ich es verstanden. Und es war auch gut, dass die Brüder damals mit mir sehr ausgiebig drüber studiert haben. Waldo, ist Jesus Herr deiner Ehe? Was heißt das? Ich war schon verheiratet. Ist Jesus Herr deines Berufes? Was heißt das? Ist Jesus Herr deines Geldes? Was heißt das? Ist Jesus Herr deines Zeitplans? Was heißt das? Das war klasse, weil das war praktisch Jakobus ausgelebt. Weil die Brüder haben gesagt, wenn du Jesus ist Herr sagst und du lebst es nicht, dann ist dein Glaube nichts wert. Dann machst du vielleicht was, dann gehst du unter das Wasser und du wirst nur nass. und es passiert nichts. Und das Schwierige ist, und das glauben wir auch, dass in der Taufe erhalten wir den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, der hilft uns ja, unseren Glauben zu entwickeln. Was zwischen Dirk und mir passiert ist am Freitagnachmittag, ist, dass der Heilige Geist, der im Dirk saß, sitzt und der in mir sitzt, uns geholfen haben, miteinander zu reden. Und ich kann meinen Heiligen Geist nicht hören wollen, ich kann ihn unterdrücken, da hat der Paulus auch drüber geschrieben, oder ich kann mir Mühe geben, den Heiligen Geist zu hören. Aber lange Rede, kurzer Sinn, der Unterschied zwischen mir und dem Dämonen ist, dass der Dämon nicht gesagt hat, Jesus ist mein Herr, und ich habe gesagt, Jesus ist mein Herr. Und zu dem Grad, wo mein Glaube dieses Jesus ist mein Herr nicht auslebt, gleiche ich mehr und mehr einem Dämonen. Okay, ist nicht ganz so tragisch, weil ich habe den Heiligen Geist in mir und ich habe die Gemeinde und ich habe Geschwister, die auf mich aufpassen. Aber ich muss mir immer wieder mal überlegen, ist mein Glaube echter Glaube? Ist mein Glaube unechter Glaube? Und ich bedanke mich bei euch, ganz ehrlich, die letzten 10 Tage, ihr habt mir geholfen, in meinem Glauben zu wachsen. Nicht alles, was wir besprochen haben, war ermutigend. Nicht alles, was wir besprochen haben, war so, dass ich gesagt habe, ja, jetzt fühle ich mich aber gut. Aber wenn ich über meine Tage nachdenke und wenn ich mir überlege, wie habe ich eigentlich meine letzten 10 Tage verbracht? Ich bin 64 Jahre alt, ich habe die Möglichkeit, ich bin im Ruhestand, ich kann machen, was ich will. Ich hätte viele andere Sachen machen können. Ich habe mir heute Morgen überlegt, es wäre klasse, jetzt den Fernseher anzuschalten, einen Marathon anzuschauen. Ich war Langstreckenlauf, ich bin selber mal einen Marathon gelaufen. Ich könnte zur Gemeinde gehen und sagen, heute ist Marathontag, ihr findet bestimmt einen Guten, der predigen kann. Und vielleicht sogar besser. Und ich schaue mir jetzt den Marathon an. Wenn ich das gesagt hätte, dann hätte ich natürlich manche von euch enttäuscht, weil ihr hättet gesagt, ja sag mal, ist dem Waldo wirklich der Marathon wichtiger als der Gemeindegottesdienst am Sonntagmorgen? Was ist denn los? Ich kümmere mich, ich bin bekümmert um den Waldo. Ich muss da nochmal, bevor er wieder in seinen Flieger steigt, mit ihm reden. Na? Aber was viel wichtiger ist, heute Abend schaue ich mir an, wer gewonnen hat. Vielleicht schaue ich mir auch an, ein paar Videoschnitzel davon. Und morgen gehe ich nach Hause, da habe ich den Marathon vergessen. Aber was ich nicht vergessen habe, ich bringe einen größeren Glauben mit. Ich habe ein schwereres Gepäck morgen beim Einchecken. Ich habe mehr Glauben, weil ihr habt mir geholfen, einen größeren Glauben zu haben. Ich mache jetzt Schluss. Ich möchte aber, dass ihr nach Hause geht und euch, was ich euch erzählt habe, in euer eigenes Leben umsetzt. Einer Predigt zuzuhören, einer guter Predigt oder einer schlechten Predigt und nichts damit zu machen, ist eine verpasste Gelegenheit. Eine verpasste Gelegenheit. Der Heilige Geist hat mit dir gesprochen. Ich glaube auch, dass der Heilige Geist zu Menschen spricht, die vielleicht den Heiligen Geist noch gar nicht in sich wohnen haben. Das heißt, wenn du heute hier sitzt, der Heilige Geist sagt dir was. Wenn du still bist, hörst du das. Ob du jetzt still bist oder ob du still bist, wenn du nach Hause gehst und dich einfach hinsetzt und drüber nachdenkst und betest. Der Heilige Geist wird dir was sagen. Wie kannst du deinen Glauben echter leben, als du ihn bisher gelebt hast? Vielen Dank. Habe euch sehr lieb, schön bei euch zu sein.